mit Marina Schweitzer. Gesundheit und Sicherheit versus der Traum von Medaillen. Das ist eine Abwägung, die auf den Sport zukommt und in der der Sport teilweise schon mittendrin ist. Das Coronavirus beschäftigt auch diesen Bereich der Gesellschaft logischerweise. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, hat es bereits Anfang Februar so auf den Punkt gebracht.
Ja, ist aus meiner Sicht ein sehr ernstzunehmendes Thema. Warum? Weil es wohl keinen Bereich des Lebens gibt, der mehr vom internationalen Austausch lebt wie der Sport. Wenn mich im Moment jemand danach fragt, was ist das größte Risiko im Hinblick auf die Spiele von Tokio, dann kann man wohl nur festhalten, ein solches Thema, ein solches Problem ist tatsächlich eines, das weltweit große Bedeutung hat.
Das ist wenige Wochen her, als Alfons Hörmann das gesagt hat, und das klang damals fast noch ein wenig apokalyptisch. Aber die Situation hat sich verändert. Unzählige Sportveranstaltungen sind inzwischen auch in Europa abgesagt oder verschoben worden, darunter auch Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele in Tokio. Und während einige Länder inzwischen wegen des Coronavirus von Massenveranstaltungen ganz abraten, müssen wir über das sprechen, was im Sport auf dem Spiel steht angesichts der Lage. 4 Monate vor der Fußball-Europameisterschaft in 12 Ländern und 5 Monate vor den Olympischen Spielen. Wir versuchen zu verstehen, was da für verschiedene Interessengruppen dranhängt, für Athleten, für Ausrichterstädte, für Verbände wie die UEFA und das IOC. Das wollen wir hier heute tun, und dazu begrüße ich im Sportgespräch Christian Müller, Co-Vorsitzender der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, die deutsche Austragungsstadt der Fußball-EM, Wolfgang Mennig, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Hamburg, der sich praktisch auch naturgemäß mit Sportökonomie beschäftigt, als Ruder-Olympiasieger von 1988, und Amelie Ebert, ehemalige Top-Synchronschwimmerin und Athletensprecherin im Präsidium des Vereins Athleten Deutschland. Willkommen in die Runde. München ist Teil eines der beiden Großereignisse in diesem Jahr, die paneuropäische Fußball-EM. Christian Müller, fangen wir mal bei Ihnen an. Seit wann ist bei Ihnen der Gedanke möglicherweise konkreter, dass dieses Virus direkte Auswirkungen auf München und diese EM haben könnte?
Also erstmal ist die EM ja noch eine ganze Zeit lang hin. Wir haben uns jetzt mit der Frage, wie wir mit der Auswirkungen oder mit den Auswirkungen des Virus umgehen, erst einmal beschäftigt im Hinblick auf unsere Gemeinschaftseinrichtungen. Das ist viel wichtiger und viel naheliegender. Im Moment geht es um Schulen, Kindertagesstätten, aber noch nicht um die Europameisterschaft.
Also es gibt noch keinen Stab, der sich damit beschäftigt, was man tun könnte, vielleicht auch wie man Prävention schon mal initiieren könnte.
Doch, es gibt seit dieser Woche einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse bei der Landeshauptstadt München. Aber natürlich sind im Moment die Fragen, die uns viel drängender gestellt werden, die von Eltern, Lehrern, Schülerinnen und Schülern, weil das sind diejenigen, die ganz eng damit konfrontiert sind, was passiert, wenn in einer Schule oder in einem Betrieb das Coronavirus entdeckt wird oder ein Träger dort identifiziert wird. Und deswegen ist die EM noch nicht hier so im Blick.
Also Sie machen sich auch noch nicht ganz so konkrete Sorgen, auch was eine mögliche Verlegung oder dergleichen angeht?
Also persönlich gehe ich davon aus, dass wir in den Erkältungsmonaten oder in den Krankheitsmonaten, die wir jetzt vermutlich noch bis April haben, wesentlich über das Thema sprechen werden. Und ich glaube, dass es dann wieder in den Hintergrund treten wird. Aber man soll mit Prognosen immer vorsichtig sein.
Herr Mennig, ist Ihnen bekannt, dass die EM und Olympia schon einmal derart bedroht zu sein schienen von so einer Gesundheitsgefahr?
Nein, das ist meines Erachtens so noch nicht geschehen. Wir hatten alle möglichen Bedrohungen. Es gab vor allen Dingen Boykotte. Ich darf erinnern an 1984 und 80, wo dann die halbe Welt nicht teilnahm. Das ist ja in der Konsequenz dann nicht ganz so weit weg von einer, sagen wir mal, zumindest von vielen Athleten, die nicht teilnehmen können, und von vielen Zuschauern, die nicht zuschauen können. Aber so gesundheitsmäßig ist mir kein solcher Fall bekannt.
Und ist es für Sie jetzt tatsächlich auch so, dass Sie denken, dass das jetzt aber konkreter wird für die großen Verbände? Oder ist es einfach noch zu weit weg?
Also ich schließe mich an Herrn Müller, dass wahrscheinlich in den warmen Monaten das Thema sich ein bisschen lösen wird oder hoffentlich lösen wird. Aber natürlich sind die Verbände schon jetzt berührt. Sie haben in der Intro erwähnt, dass schon auch Qualifikationsturniere verschoben worden sind. Bestimmte Ranglistenverfahren sind praktisch jetzt gehemmt. Die Verbände werden sich also Gedanken machen müssen, wenn es noch, sagen wir mal, 1 Monat oder vielleicht sogar 2 Monate weitergeht, wie man die Qualifikation dann auch wirklich sicherstellt.
Es ist ja tatsächlich so, in diesen Monaten sind die Athletinnen und Athleten Leichtathleten überall auf der Welt dabei, sich für Olympia zu qualifizieren und haben unterschiedliche Wettkämpfe. Und da sind wir ja dann auch schon bei Ihnen, Amelie Ebert. Sie selbst haben ja Ihre Karriere als Synchronschwimmerin inzwischen beendet. Sie sind aber Athletensprecherin. Was hat sich denn da in den vergangenen Wochen in der Athletenschaft auch entwickelt, was die Sorge angeht?
Ja, ich glaube, es wurde gerade auch schon angesprochen. Es ist natürlich zweiteilig. Einmal schwebt das Thema, dass Olympia abgesagt werden könnte, natürlich über allen und bedrückt alle. Aber viel aktueller und akuter geht es um die Frage, wie die weitere Olympia-Qualifikation weitergeht. Die Frage ist auch, wie geht es weiter, wenn eventuell gewisse Länder ausgeschlossen werden wegen Quarantänemaßnahmen etc. Ich glaube, da herrscht einfach eine große Unsicherheit, weil sich jeden Tag neue Nachrichten ergeben und die Situation sich verändert. Von daher herrscht einfach eine große Unsicherheit, wie das jetzt weitergeht.
Die Unsicherheit, schreiben Sie die der Informationspolitik der einzelnen Verbände zu oder liegt das einfach an der unübersichtlichen Lage?
Ich glaube, es ist zweischichtig. Das eine ist, man kann, glaube ich, diese Lage aktuell gar nicht übersehen und man kann gar nicht, selbst wenn man bestens vorbereitet wäre, eine Sicherheit vermitteln, weil eben noch gar nicht klar ist, wie sich das Virus gerade in Europa auch weiterentwickelt und weiter verbreitet. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass Sicherheit vermittelt werden sollte, indem klar wird, dass man sich Gedanken macht. Es hat jetzt auch im DOSB angefangen, dass darüber gesprochen wird, welche Nominierungskriterien eventuell angepasst werden müssen, welche Wettkämpfe überhaupt noch anstehen. Und ich glaube, das ist ein zweiter wichtiger Schritt, der Sicherheit vermittelt, dass man weiß, wie man auf eventuelle abgesagte Turniere oder verpasste Qualifikationen aufgrund von logistischen Sperren, wie man damit dann umgeht. Ich glaube, das vermittelt nämlich auch noch eine große Sicherheit, auch wenn man nicht weiß, wie es weitergeht.
Sie sprechen da ja jetzt eine Unsicherheit an. Die Frage, die sich da für mich stellt, ist, wie bereitet man sich auf den möglicherweise wichtigsten Wettkampf des Lebens vor, wenn man verunsichert ist, ob er stattfindet?
Ja, ich glaube, da sind auch noch viele Themen, die den Athleten durch den Kopf gehen. Also es sind ja auch schon viele Trainingslager geplant, eventuelle Reisen an Trainingsorten. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die man gerade noch nicht absehen kann. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man sich um solche Sachen Gedanken machen muss und die irgendwie vorherrschend im Kopf sind, anstatt sich auf die Spiele voll und ganz konzentrieren zu können, zumindest für die, die schon qualifiziert sind.
Naja, andererseits ist es ja, aber auch, ja, es ist auch schon so, dass die Athleten natürlich immer unter einer erheblichen Unsicherheit sind, ob sie den Zielwettkampf auch erreichen, sei es Gesundheit, sei es Verletzung, sei es aber auch Leistungsfähigkeit.
Also sie sind die Unsicherheit gewöhnt.
Ja, also bis zu dem Tag, wo die Olympischen Spiele abgesagt werden würden, sind meines Erachtens die meisten Athleten voll dahinter. Das ist ja ihr großes Ziel. Das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand schon jemand anzeigt, naja, man weiß ja nicht, ob es was wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das Internationale Olympische Komitee sagt ja auch nach wie vor, es hält an den Plänen fest und das Organisationskomitee denkt nicht an Absage. Frau Ebert, ärgert Sie das, dass man jetzt praktisch sagt, man denkt noch gar nicht drüber nach, wenn Sie jetzt sagen, die Verunsicherung ist ja aber da?
Also ich glaube, da sind ja auch zwei Sachen. Das eine, was da nach außen gespielt wird, dass man gerade nicht davon ausgeht, dass es abgesagt wird, finde ich eigentlich auch gut, weil es sich in den 3 Monaten auch noch viel ändern kann und auch abebben kann, dass man jetzt nicht sagt, man geht schon davon aus, dass die Spiele abgesagt werden. Und ich glaube, dass man sich intern auf jeden Fall damit beschäftigen muss, was macht man in dem Falle das und unter welchen Gesichtspunkten entscheidet man und wo ist auch die harte Grenze, wo man jetzt sagt, man sagt sie ab oder wo versucht man sie noch durchzuführen. Ich glaube aber, dass es gerade um ganz andere Sachen geht. Also gerade bei den Athleten ist jetzt diese Frage, findet es statt oder nicht, gar nicht so vorherrschend, sondern eher, wie bereite ich mich darauf vor, welches Trainingslager kann ich überhaupt durchführen, in welche Länder kann ich jetzt reisen, wo schütze ich mich eventuell auch, dass ich halt eben nicht, selbst falls ich angesteckt werden würde, entweder mit einer Erkältung in Quarantäne komme oder tatsächlich mit dem Virus dann zu viel Zeit verliere. Ich glaube, das sind eigentlich eher die vorherrschenden Fragen. Und es ist dringend notwendig, dass sich darüber Gedanken gemacht wird. Aber ich finde es gut, die Message noch zu verteilen. Wir gehen nicht davon aus, dass die Spiele abgesagt werden.
Es ist ja aber tatsächlich schon auch so, dass die Menschen, die Athletinnen, die Touristen, die jetzt zum Beispiel zu so einer Fußball-EM kommen würden oder auch die Menschen, die nach Japan fahren wollen würden, ja gerade mitbekommen, was in den einzelnen Ländern gemacht wird. Also zum Beispiel ist es ja in Japan so, dass keine Schule geöffnet ist bis Ende März. Der Ausnahmezustand bei den japanischen Behörden zum Beispiel ist verhängt worden. Der Olympia-Austragungsort Sapporo, da sollen am Wochenende die Menschen die Wohnung nicht verlassen. Herr Müller, sind das aus Ihrer Sicht dann vielleicht auch Maßnahmen, um Olympia am Ende zu retten, auch der Regierung?
Also ich halte sowas in Deutschland überhaupt nicht für darstellbar. Man muss, glaube ich, dann tatsächlich mal die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme anschauen. Die Japaner sind ein sehr viel stärker auf allgemeine Regeln ausgerichtetes Volk. Und ich glaube nicht, dass es in Deutschland oder jetzt in München akzeptiert würde, dass wochenlang mehr oder minder das öffentliche Leben stillsteht, nur weil ein sportliches Großereignis stattfinden soll. Also ich glaube, da haben wir ganz unterschiedliche Zugänge, was die unterschiedlichen Gesellschaften anbetrifft. Aber ich möchte schon einmal insgesamt eins sagen. Ich will diese Virusgefahr nicht kleinreden, aber man muss ja zwei Ebenen sehen. Das eine ist die Ebene der realen Ansteckungsgefahr. Und dann muss man erst mal sagen, ich komme jetzt aus Bayern und wir haben derzeit in Bayern einen einzigen Fall von Corona, wenn ich es gestern richtig
vergegenwärtigt habe. Ich glaube, es sind inzwischen mehr, aber es wird sich von Tag zu Tag ohnehin ändern. Deswegen genau, ist es jetzt also schwierig.
Es ist völlig egal, wie viel sind auf jeden Fall sehr wenige. Und wir müssen trotz allem in vielen Bereichen bisher schon die Regeln des Gesundheitsschutzes beachten. In Sommermonaten haben wir ganz andere gesundheitliche Gefährdungen. Wie viele Athletinnen und Athleten sind schon ausgefallen, weil sie Durchfallerkrankungen hatten zum Beispiel?
Mhm. Also gab es zum Beispiel auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, wenn ich mich recht erinnere,
genau,
Norovirus?
Also, ja, also deswegen, es gibt Grundregeln, die gerade Athletinnen und Athleten beachten müssen. Und der Erfolg eines Sportlers oder einer Sportlerin ist in dem Moment, wo jedweder Infekt auftritt, sofort gefährdet. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon einmal sehen, wie können sich Sportlerinnen und Sportler grundsätzlich schützen. Und auf der anderen Seite, auf der Ebene des Publikums, glaube ich, dass es uns tatsächlich gelingen wird, das so im Rahmen zu halten, dass wir hier nicht über Wochen und Monate das gesellschaftliche Leben lahmlegen müssen. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, das wäre bei uns überhaupt nicht möglich.
Es ist ja auch bei Ihnen dann in München so, dass Sie als Volksvertreter abwägen müssen, auch für die Bevölkerung in der Stadt. Also wenn Sie ein Großereignis dann da hätten, dann würden ja auch Touristen aus ganz Europa nach München reisen. Also es wäre ein ganz anderes Verkehrsaufkommen sozusagen.
Also ehrlich gesagt, nach München kommen so viele Touristinnen und Touristen jedes Jahr, dass diejenigen, die nur zur EM kommen, nicht wirklich die Rolle spielen. Also das Gemeinschaftsereignis in München ist im Übrigen in jedem Jahr, egal ob EM ist oder nicht, das Oktoberfest, wo Massen von Menschen sich in Bierzelten bewegen. Da ist die Ansteckungsgefahr viel, viel größer als bei einer Europameisterschaft. Also die Ebene des Publikums, muss ich sagen, macht mir da am wenigsten Sorgen, weil wir diese Thematik tatsächlich in München eigentlich immer haben. Und ich sage Ihnen auch, die Münchner Stadtbevölkerung ist derzeit so, schauen Sie mal die Umfrageergebnisse, die wir zur Olympiade in München hatten, an, beziehungsweise den damaligen Bürgerentscheid, dass viele Münchnerinnen und Münchner Sportgroßereignissen inzwischen auch aufgrund der Art und Weise, wie internationale Verbände diese durchführen, eher skeptisch gegenüberstehen. Deswegen sehen wir uns klar in unserer Verpflichtung, diese Wettbewerbe vernünftig zu begleiten und durchzuführen. Und wir wollen diese ja auch in München haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch in der Verpflichtung stehen, das ganz normale Leben in München, wozu eben auch der Tourismus gehört, jederzeit aufrechtzuerhalten.
Man hört ja eigentlich häufig in der aktuellen Debatte, natürlich Gesundheit ist das Wichtigste, das würde wahrscheinlich erst einmal jeder unterschreiben. Aber einfach ist ja die Entscheidung trotzdem nicht, weil vieles dranhängt. Was würde das denn für München bedeuten, wenn man das jetzt mal konkret machen kann? Also für Hotels, Tourismus, Einnahmen, die eventuell schon eingeplant sind?
Also ganz ehrlich, auch wieder zum Thema Tourismus, beschäftigt ist derzeit die Münchner Tourismusbranche mehr, dass wir vermutlich in diesem Jahr sehr, sehr wenige Touristinnen und Touristen aus China haben werden. Das spielt im Vergleich zu denjenigen, die zur Fußball-Europameisterschaft kommen, eine weitaus größere Rolle, weil das sehr, sehr viel mehr Menschen sind als diejenigen, die nur für die EM-Spiele anreisen.
Wie ist das denn bei Olympia, Herr Mennig? Ich meine, Tokio hat sich in den vergangenen Jahren massiv auf Olympia konzentriert. Es sind Milliarden hineingepumpt worden in den Aufbau von Olympia. Wir müssen ja jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber klar ist natürlich schon, dass das natürlich ein riesiger Verlust wäre für dieses Land.
Ja, also wenn die Spiele abgesagt werden würden und nicht, ich sag mal, zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden würden, was ich glaube kommen würde, denn man kann ja die Athletinnen dieser Welt, die sich nun wirklich seit im Zweifelsfall 10, 15 Jahren darauf vorbereitet hat, nicht ohne Olympische Spiele lassen.
Das halten Sie für plausibel?
Das halte ich für plausibel, dass man dann, ich weiß nicht wann, ob man das 2 Monate später macht oder im nächsten Jahr macht, aber man muss ja den Athleten irgendwie eine Perspektive geben. Das würde kommen. Also insofern, erstmal sehe ich die Gefahr nicht so. Es ist aber trotzdem nicht förderlich. Also helfen tut das natürlich Tokio nicht, diese Situation.
Wer ist denn da überhaupt wie abgesichert? Also wer würde am Ende für was aufkommen?
Ja, zum großen Teil werden es Versicherungsgesellschaften sein. Also bis zu einem bestimmten Umfang sind diese Risiken abgesichert. Es geht nicht alles. Gegen Terror oder Ähnliches tun sich die Versicherungen immer schwer. Ich kenne jetzt auch nicht die Versicherungsverträge von Tokio, was sie in einem solchen Fall sagen. Aber mir ist bekannt aus den Olympiaplanungen der Deutschen, dass es natürlich versucht wird, sowas über Versicherung abzusichern. Aber wir kennen alle, was passiert. Man hat einen Versicherungsvertrag, man hat einen Schaden und so ganz richtig voll erstattet bekommt man es meistens nicht.
Und für das Internationale Olympische Komitee, das ja der Inhaber der Spiele ist?
Das sind erhebliche Verluste. Deshalb hat das IOC selber auch, unabhängig von den Athleteninteressen, ein großes Interesse, dass es, sagen wir mal, verspätet vielleicht weitergemacht wird. Es gab ja übrigens auch die Idee von einem Londoner Bürgermeisterschaftskandidaten, dass London einspringen könnte. Aber das ist, glaube ich, obsolet. Denn ob wir das in Tokio machen oder in London, die Ansteckungsgefahr für die Athleten, aber auch vor allen Dingen für die Zuschauer wäre natürlich die gleiche. Also das IOC hätte einen erheblichen Ausfall, denn natürlich würden die Fernsehgesellschaften und die internationalen Sponsoren, das sind ja die Haupteinnahmequellen des IOCs, auch geltend machen, dass sie für etwas bezahlt haben, was halt nicht stattfindet.
Frau Ebert, um Sie noch mal mit in die Runde hineinzunehmen, würden Sie sagen, dass eine Verschiebung etwas ist, was von Athletinnen und Athleten zu einem gewissen Zeitpunkt dann positiv betrachtet werden würde?
Also ich glaube, das ist total schwer, das jetzt zu bewerten, weil wir ja auch nicht wissen, wie die Lage im Mai ist oder beziehungsweise dann auch im August sein wird. Ich glaube, dass es auf jeden Fall besser ist, dass es einen Ersatz gibt und den nicht ersatzlos abgesagt werden würden. Allerdings kann man auch nicht ausdrücken jetzt, was das für Folgen nach sich ziehen würde. Würde das jetzt um 2 Monate oder gar um ein Jahr nach hinten verschoben werden? Das hat natürlich enorme Auswirkungen auch auf die Sportler. Sollte man nicht leichtfertig tun, aber das wird hundertprozentig auch nicht leichtfertig getan.
Ja, da ist ja die Frage.
Auf jeden Fall besser als eine Absage.
Da ist ja auch die Frage, wären Sie da eher für eine frühe oder eine späte Entscheidung im Sinne der Athletinnen und Athleten?
Also ich glaube, es ist relativ klar, dass im Mai entschieden wird darüber, ob die Spiele stattfinden oder nicht. Und ich glaube, es gibt ganz andere Vorgaben, die entscheiden, wann dann eine Entscheidung fällig sein muss.
Was meinen Sie da konkret?
Naja, ich meine, es sind ja auch irgendwie logistische Sachen, die dort organisiert werden müssen. Es gibt andere Verträge. Die Sportler, die gehen einfach davon aus, dass es stattfindet. Und es wäre eine totale Vollkatastrophe für jeden Einzelnen, wenn es abgesagt werden würde. Deswegen denke ich, man muss es versuchen, stattfinden zu lassen, aber halt immer das Risiko mit einberechnen. Und dann hat auch jeder Verständnis. Nur ich glaube, dass es jetzt ganz schwierig ist, darüber zu sprechen, weil wir gar nicht wissen, wie in 3 Monaten oder in 6 Monaten die Lage ist.
Apropos Entscheidung, der Europäische Fußballverband, die UEFA, hat schon verlauten lassen, der Fußball müsste ja in so einem Fall ohnehin den Anweisungen der Regierung folgen. Also bei der EM ist es ja tatsächlich so, dass es in 12 unterschiedlichen Ländern stattfindet. Bei Olympia, Herr Mennig, wäre das ja anders. Da würde das IOC entscheiden, oder?
Nein, also wenn sich die japanischen Gesundheitsbehörden der Auffassung sind, dass es gefährlich ist und sie eine Anordnung geben, dann wird sich das IOC nicht widersetzen können. Es geht nicht, sie haben Gastgeberrechte.
Tatsächlich, durch die Ausrichterverträge wäre doch eher geregelt, dass das Internationale Olympische Komitee das in der Hand hält.
Ja, aber also ist eine juristische Frage, die ich als Ökonom nicht so richtig gut beantworten kann. Aber das wird das IOC auch nicht machen. Wie soll das gehen? Die Gesundheitsbehörden warnen und wollen das nicht, weil sie Gefahr sehen für Athleten und Zuschauer. Da ist das IOC nicht so, dass sie sagen, wir bekommen trotzdem.
Na, ich frage auch deshalb so, weil man ja auch hinterfragen könnte, ob dann am Ende vielleicht die Entscheidung gegenseitig zugeschoben wird, weil eben für alle so viel dranhängt, dass es am Ende vielleicht niemand so recht entscheiden möchte.
Ja, wir haben das jetzt ja erlebt bei der ITB in Berlin, dass ein Minister sagte ja und der
das
andere
ist diese
ein bisschen,
Messe. Ja.
Ja, die ein bisschen hesitanter war, ein bisschen zögerlicher war. Aber ich habe, im Augenblick den Eindruck, dass doch sowohl die Parteien als auch die verschiedenen Bereiche in Deutschland, aber auch darüber hinaus, doch weitestgehend im Konsens entscheiden. Ich sehe hier keine parteipolitischen Linien, ich sehe hier keine wirklich ganz unterschiedlichen Haltungen zwischen, ich sag mal, einer Finanzbehörde und der Schulbehörde und der Gesundheitsbehörde, sondern sie sind sich ja alle der Risiken bewusst. Und ich habe den Eindruck, dass es eher umgekehrt ist. Keiner will die Verantwortung übernehmen, dass irgendwas passiert und alle neigen sie eher dazu, früher dafür zu plädieren, den Schaden zu minimieren und im Zweifel etwas abzusagen.
Das war ja jetzt auch akut der Fall mit den Qualifikationswettkämpfen teilweise, dass und die hier erstmal zugesagt wurden, dann wieder abgesagt wurden. Aber ich glaube, das liegt auch eher...
Da meinen Sie jetzt zum Beispiel Fechten in Tauberbischofsheim, das erstmal verlegt wurde, ne, von Italien nach Tauberbischofsheim in Deutschland. Und jetzt wurde aber trotzdem von den Gesundheitsbehörden gesagt, dass man das dann doch nicht eingehen will, das Risiko.
Genau, aber das ist ja auch der Fall, gerade dass jetzt in Deutschland die Infektionswelle losgeht, ist jetzt ganz akut und wir haben noch gar keine Erfahrung damit. Und dann, glaube ich, ist eher der Hintergrund zu sagen, wir wissen nicht, was in einer Woche passiert und was dann der Stand ist. Deswegen können wir es jetzt nicht zusagen, als dass jetzt politische Interessen hin und her geschoben werden. Ich glaube, der Punkt der Verantwortung ist ein ganz großer und eben diese Nicht-Einschätzbarkeit, was wir ja auch in ein paar Monaten, denke ich, immer besser haben werden.
Also abwarten möglicherweise, die Devise. Jetzt habe ich jemanden im Hintergrund zucken hören. Wollte jemand noch was hinzufügen?
Naja, und ich meine, letztlich, ich widerspreche Herrn Müller ungerne, aber die Gesundheitsbehörden haben im Notfall schon ihre Kompetenzen und können schon Anordnungen geben. Sie sind da schon die Entscheidenden. Und ja, unsere Gesellschaft ist liberal und tolerant und jeder kann und soll machen, was er will. Aber wir würden uns, glaube ich, wundern, was passiert, wenn die Gesundheitsbehörden bestimmte Ordnungen geben. Ja, selbstverständlich wäre das auch bei uns durchsetzbar, dass die Leute zu Hause bleiben ein Wochenende, wenn akut, und zwar völlig unabhängig von Sportereignissen, wenn akut hier droht, dass sich eine Epidemie ausbreitet.
Also da möchte ich schon mal dazu sagen, ich habe nicht gesagt, dass in Einzelfällen es nicht zu Schließungen kommen kann. Nur ich habe gesagt, wir werden in Deutschland nicht über Wochen oder gar Monate das öffentliche Leben lahmlegen wegen einer Sportveranstaltung.
Ja, okay,
das ist der Punkt.
Ja, das ist
dass,
richtig,
wir,
ja, ja.
dass wir, und da stehe ich auch dazu, sofort, wenn wir feststellen, dass zum Beispiel in Schulen oder Kindertagesstätten oder in einzelnen Betrieben, wie das ja in der Münchner Umgegend bei einem Betrieb schon war, wenn wir da feststellen, dass hier bestimmte Fälle, im Übrigen nicht nur von Coronavirus, sondern auch andere hochinfektiöse Erkrankungen auftreten, zum Beispiel das Norovirus kann sehr viel schlimmer sein, gerade in Kindertageseinrichtungen, dass hier umgehend diese geschlossen werden, gegebenenfalls auch für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, das steht völlig außer Frage.
Wann ist denn da für Sie die Schmerzgrenze erreicht?
Schmerzgrenze ist, glaube ich, völlig die falsche Definition, sondern es geht wirklich immer um eine Risikoeinschätzung durch die Fachbehörden. Und wie das schon gesagt worden ist, wir sind in Deutschland wirklich gut aufgestellt. Und ich gehe davon aus, dass hier tatsächlich mit sehr viel Augenmaß, aber auch sehr viel Sachkompetenz Entscheidungen dann getroffen werden.
Wir haben ja über den Plan B mögliche Verschiebung schon gesprochen. Alles natürlich hypothetisch, aber drüber sprechen tun ohnehin alle. Es gab ja auch schon Stimmen aus London, Ausrichter von 2012, man könne im Zweifel übernehmen. Ist das vermessen, Herr Mennig?
Also das würde gehen. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich würde auch München das durchaus zutrauen, innerhalb von
Olympia zu übernehmen?
In 3 Monaten. Entschuldigung, wenn man.
Mit welchem olympischen Dorf?
Naja, wissen Sie, wir haben eine Flüchtlingskrise mit temporären Bauten gelöst und die Bayern sind, ich sag's fast ungern als Preuße, aber nun wirklich bekannt für Organisationstalent und für auch eine Geschwindigkeit, wenn es drauf ankommt. Also das traue ich den München und den Bayern alle Male zu. Wenn sie es wollen, dann können sie es. Aber das ist jetzt eine Diskussion, die brauchen wir gar nicht. Aber die Londoner können das natürlich auch. Nicht so, wie man sonst Olympische Spiele organisiert haben. Aber sie könnten es. Aber es ist eine illusorische Frage, weil wenn der Virus bis dahin die Welt noch sozusagen im Griff hat, dann werden die Spiele nicht verlegt werden, sondern wird man sie ausfallen lassen. Wir sehen doch gerade, dass gerade durch Reisende das sehr schnell transportiert wird. Es macht keinen Sinn. Die Idee von dem Londoner Bürgermeister war, wahrscheinlich sehr freundlich gemeint, aber sie trägt nicht.
Herr Müller, wäre das einfacher bei einem Event wie bei der EM, weil nur einzelne Spiele in andere Städte verlegt werden müssten, die ohnehin Ausrichter sind?
Sicherlich wäre es einfacher, aber auch hier gilt, dass wir tatsächlich darüber sprechen, dass Menschen durch ganz Europa in diesem Fall reisen. Und wenn, dann wird man eine gemeinsame Einschätzung treffen müssen, wie risikoreich ist es vor allem in diesem Fall erstmal für die Sportler, tatsächlich an einem Ort oder an einem anderen Ort spielen zu müssen. Und letztendlich ist dann die zweite Einschätzung, wie geht man mit den Zuschauerinnen und Zuschauern um? Also das ist ja dann die Hauptthematik. Ich sage mal, etwas zynisch, Fußball kann man immer spielen, auch wenn kein Mensch zuschaut.
Passiert ja momentan auch in Norditalien zum Beispiel.
Ja, aber das wollen wir alle nicht. Also die Atmosphäre in einem leeren Stadion ist ja eine Katastrophe. Aber ich denke, Wir werden nicht darüber diskutieren, ob es dann an anderen Städten ausgetragen wird, sondern wir werden, wenn dann, darüber diskutieren, ob insgesamt einzelne Spiele verlegt werden müssen, zeitlich oder die gesamte EM zeitlich verlegt werden müsste, was angesichts des Terminkalenders im Fußball nahezu undenkbar ist. Und von dem her gehe ich davon aus, erstens von der Jahreszeit her und zweitens von der Gesamtorganisation wird die EM so stattfinden, wie sie geplant ist.
Frau Ebert, für Athletinnen und Athleten minimierte Spiele denkbar, Spiele ohne Zuschauer und was da alles angedacht sein könnte oder entweder richtige Spiele oder gar nicht?
Also das ist natürlich jetzt schwer. Ich glaube, dass auch jeder Athlet eine andere Meinung hat. Ich bin davon überzeugt, dass es diese Olympischen Spiele ist das Highlight in jeder Karriere. Die abzusagen wäre einfach eine Vollkatastrophe und ich glaube, dass man dann lieber über Fernseher oder wie auch immer dabei ist, obgleich das natürlich für die Atmosphäre einfach nicht das Gleiche ist und eine total schlimme Vorstellung. Aber ich glaube, dass wichtig ist, dass man jetzt gerade eben erst die Sicherheit gibt, dass überhaupt die Qualifikationen stattfinden kann, dass man sicher ist, es wird irgendwie eine Lösung dafür gefunden, weil das ist ja noch ein viel größeres Thema, wo die Athleten sich gerade mit beschäftigen. Klappt denn meine Qualifikation überhaupt und wird die regelrecht stattfinden und habe ich vielleicht die Chance, nicht hinzufahren und es qualifizieren sich dadurch andere, weil sie mehr Punkte bekommen können und können meine Trainingslager stattfinden. Ich glaube, dass wir darüber jetzt erstmal viel mehr nachdenken müssen und im Falle das wird die Diskussion natürlich groß werden und wir hoffen, dass das irgendwie gar nicht erst zu dem Fall kommt.
Das ist das Schlusswort in diesem Sportgespräch. Vielen Dank, Amelie Ebert, ehemalige Top-Synchronschwimmerin und Athletensprecherin im Verein Athleten Deutschland. Danke auch an Wolfgang Mennig, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Hamburg und ehemaliger Ruderer und Christian Müller, Co-Vorsitzender der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, der Stadt, die der deutsche Austragungsort ist für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Mein Name ist Marina Schweitzer. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können dieses Sportgespräch wie immer auch zeitsouverän nachhören als Podcast www.deutschlandfunk.de/sportgespräch oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Tschüss.